Herzlich willkommen zu Biennale to go, dem Podcast-Format zur Biennale für aktuelle Fotografie 2022 in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Die einzelnen Episoden dieses Podcasts sollen den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich auf dem Weg zwischen den 6 Ausstellungsorten der Biennale mit einer Reihe von Werken auseinanderzusetzen. Denn die Länge der einzelnen Episoden hängt davon ab, wie man sich von einer Ausstellung zur nächsten bewegt. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Dabei kommen sowohl die Künstlerin als auch die Kuratorin zu Wort. Viel Spaß dabei.
Sollen wir anfangen?
Ja, let's do it.
Hallo Anna.
Hallo Alexander.
Wir befinden uns quasi gerade am Mannheimer Hauptbahnhof, wo du auch ausstellst während der Biennale. Magst du mir einmal kurz erzählen, was du dort ausstellst?
Genau, und zwar ist es so, dass nicht nur ich am Hamburger Bahnhof ausstelle. Alles egal. Sondern ich stelle am Bahnhof mit einem Team aus. Und zwar stellen wir das Projekt Tools for Conviviality aus. Das ist eine Kollaboration mit 5 anderen postmigrantischen Kreativen, die als Hauptsitz die Stadt Dakar, Hauptstadt des Senegals, nimmt, um über die Schnittstelle von Migration und Digitalisierung / Überwachungskapitalismus nachzudenken und zu schauen, wie Digitalisierung Migration in Kontexten abseits des Westens geprägt hat. Und wenn man in den Bahnhof reingeht, sieht man schon relativ viele Banner, die quasi diese Werbearchitektur des Bahnhofs hacken. Wie wir ja wissen, ist die Architektur unserer Innenstädte viel von Konsum geprägt, und diese Konsumflächen haben wir benutzt, um Teile dieses Werkzyklus zu zeigen. Hier sind QR-Codes im Bahnhof verteilt, über die man eine 360-Grad-Videoarbeit sehen kann. Und genau, das ist so die Basis.
Okay, und wir sind ja gerade jetzt auf dem Weg zum Port 25. Wie hängen die Arbeiten zusammen? Weil du stellst auch im Port aus.
Genau, es ist der gleiche Werkzyklus, der sowohl im Port als auch am Bahnhof gezeigt wird. Und dieser Werkzyklus geht aber anders auf die 2 Spielstätten ein. Das heißt, während man am Bahnhof die gehackte Werbearchitektur und die 360-Grad-Arbeit auf seinem eigenen Smartphone sehen kann und somit diesen Themenzyklus einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, ist es im Port skulpturaler.
Okay.
Das heißt, im Port sind viele Acrylskulpturen, Textilskulpturen, und es ist in einer Narration mit 2 anderen Künstlerinnen eröffnet nochmal andere Ansichten des Themenzyklus und natürlich auch eine andere Form von Kommunikation in einem White Cube.
Okay, und also so wie ich das verstanden habe, geht es ja grundsätzlich in dieser Ausstellung auch so ein bisschen darum, dass man online andere Leben hat und sich anders präsentiert. Mhm. So. Wie genau funktioniert das bei dir? Ne, deine Arbeiten funktionieren ja extrem viel online, also du präsentierst sehr viel online. Wie kommt es überhaupt dazu, dass du dich so präsentierst, dass du quasi so ein Teil dich online einfach zum Leben erweckt hast?
Ja, also ich meine, erstmal hat das, glaube ich, was mit Alter zu tun, wa? ich bin halt Digital Native, das heißt, dass man dann schon auch irgendwie relativ, ich habe, glaube ich, für mein Alter relativ spät ein Smartphone am Start gehabt.
Aber, wie alt warst du, als du ein Smartphone hattest?
19.
Ja, okay. Ist das spät? Ich weiß nicht.
Ja, also ich hatte schon ziemlich viele Leute um mich rum, die sich früher darum irgendwie geschert haben. Ich glaube, mein erstes Telefon, mein Handy hatte ich mit 15 und mein erstes Smartphone mit 19.
Okay.
Ist, glaube ich, in Gen, was bin ich überhaupt? Ich glaube, der letzte Rest Gen Z. Schon relativ spät, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man sein erstes Knuddels- und MySpace-Profil simultan zu seinem Aufwachsen hat, und auch so dieses Binär von realer Persönlichkeit und digitaler Persönlichkeit so ein bisschen gebrochen wird, dadurch, dass ja auch im physischen Raum ich mir relativ viele Persönlichkeiten aneignen muss, um in unserer Gesellschaft zu überleben. Das ist dann irgendwie so, zum Beispiel, keine Ahnung, ich will mir eine Wohnung mieten, dann tue ich so, als ob ich eine Festanstellung hätte.
Tust du? Machst du?
Ja, meinst du, ich hätte sonst einen Mietvertrag bekommen?
Echt? Okay, und, crazy. Ja. Aber hast du denn auch damals schon auf MySpace damit angefangen, dich anders zu präsentieren? Also anders ist immer, klingt immer so blöd. Hast du da dich anders erfunden?
Ich hatte, glaube ich,
auf MySpace auch schon.
Ich hatte auf jeden Fall einen krass, ich glaube, ich hieß Anabolika oder sowas Geiles.
Puh, mega schlau.
Mega schlau. Also ich habe auf jeden Fall Wortwitz wie Friseursalon am Start gehabt.
Ja.
Und dann... ja, es ist schon so, dass man auf gewisse Art und Weise experimentieren kann. Ob das jetzt anders als im Realen ist, sagen wir mal, das lässt man im Realen nicht jeden Tag raus, weil es performativer ist. Aber es ist nicht so, als ob es das, was es online zu sehen gibt, im Realen nicht auch geben würde.
Ja.
Dadurch, dass diese zwei Welten ja auch ineinander übergreifen.
Aber du hast ja online immer so eine Form, ne, das funktioniert halt nur über Bilder. Und deine Arbeiten, die man jetzt sehen kann, sind ja zum Teil auch sehr skulptural.
Ja.
Das heißt, du benutzt Raum extrem.
Genau.
Wenn man jetzt zum Port geht, was finde ich da? Was also sehe ich, wenn ich da reinkomme?
Arbeiten, die wie ich aus dem Internet kommen, aber auf der Erde gelandet sind. Und da ist es so,
dass Outer Space.
Outer Space, tamam. Dass die Arbeiten, die im Port zu sehen, auf der einen Seite Acrylplatten bedruckte sind, die skulptural in den Raum hineinreichen und die bedruckt sind, mit den Arbeiten zusammen mit meinem Team entstanden sind. Auch kurzer Shoutout, mein Team sind Namwatigi Chow, Lydia Likibi, Saliuba, Awasek und das Fashion Collective Don Cafele. Und die Fotografien und Collagen, die wir zusammen erstellt haben und die ich dann hinterher kaputt geglitscht und böse geeditet habe, sind dann quasi auf diese Acryle gedrückt, die so in den Raum hineingreifen.
Okay.
Und ähnlich auch auf Textilskulpturen. Das heißt, wir haben noch so verkörperte, wie so Textilglitschgeister, die in dem Raum hängen. Und die haben auf der einen Seite Stoffe aus Dakar, auf der anderen Seite unsere Projekte auf diesen Stoff gedruckt. Und das gibt dann mir die Möglichkeit, hinterher, wenn ich an diesen Skulpturen arbeite als Künstlerin, quasi einen dreidimensionalen Glitch zu machen. Und die Konnotation des Ganzen ist eine Bemerkung darauf, wie diese Frage nach dem Henne und dem Ei, wie Medien eigentlich Gesellschaft produzieren, wie Medien ja. Digitales Realität produziert und wie quasi diese Files und diese Dinge, die uns nicht physisch erscheinen, eigentlich extrem, abgesehen davon, dass sie natürlich auch physisch sind, Kabel und so weiter und
ja,
so fort,
ja.
Das Internet existiert auch physisch.
Wir gehen rechts lang,
ja.
Okay.
Ist es so...
okay, heißt, du würdest auch behaupten, dass das Internet definitiv physisch ist?
Ja, auf jeden Fall.
Und das heißt auch, dass auch die Bilder, die dort, ich nenne es jetzt mal, publiziert werden oder vertrieben werden, auch physischer Natur sind?
Step by step. Also ich würde sagen, auf der einen Seite ist das Internet natürlich physisch, da wenn man sich zum Beispiel anschaut, in welchen Stellen schnelles Internet möglich ist, weil die richtigen Kabel verlegt worden sind, merkt man, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen dem europäischen Kontinent oder anderen Kontinenten. Weil natürlich diese Unterseekabel auf eine Art und Weise verlegt worden sind, dass sie den Westen fördern.
Ja.
Also so quasi in der Art und Weise ist das Internet schon physisch. Und das Zweite ist natürlich, dass diese Bilder, die wir jetzt miteinander verschicken, die vielleicht ephemer sind, die verschwinden können. Snapchat-Dickpost nach 20 Sekunden wieder gelöscht. Aber
wenn man keinen Screenshot macht.
Wenn man keinen Screenshot macht, aber dann wird die andere Person benachrichtigt und das ist traurig, das willst du nicht.
Ich habe noch nie eins verschickt.
Verdammt, aber wenn, dann hättest du bestimmt einen Screenshot bekommen und dann hättest du das gewusst, dass die andere Person einen Screenshot gemacht hat.
Das ist auch eine seltsame Form von Kommunikation.
Dickpics oder Screenshots?
Dickpics und dann Screenshots.
Es ist auf jeden Fall.
So ein indirekter Like.
Indirekter Like, passiv-aggressiver Like.
Ja, genau, passiv-aggressiver Like, sehr schön.
Passiv-aggressiver Like. Dass auch dieses Ephemere, dieser passiv-aggressive Like, der produziert danach natürlich physische Realität.
Ja, ja, klar.
Ja.
Okay, und okay, Dickpics wird man bei dir wahrscheinlich nicht sehen. Oder?
In der Ausstellung? Nein, außer man bezahlt mich dafür, dann arbeite ich daran.
Selbstverständlich.
Ja, gut.
Selbstverständlich. Am Ende geht es um Geld.
Am Ende geht es um Geld, immer.
Nein, okay.
Aber wir sprechen über Überwachungskapitalismus in der Videoarbeit. Also um Geld sprechen wir auch auf jeden Fall.
Was ist Überwachungskapitalismus?
Überwachungskapitalismus ist eine Theorie, die vor allen Dingen von Shoshana Zuboff bis jetzt auf den Mann gebracht worden ist. Und zwar ist es eine Kritikerin, die gesagt hat, dadurch, dass nicht mehr nur Social Media, sondern die meisten unserer Geräte unsere Daten sammeln, um damit eine Prognose der Zukunft oder vor allen Dingen eine Prognose der Kapitalzukunft zu erstellen, dass wir in einer Form des Überwachungskapitalismus angekommen sind, wo quasi keine physischen Produkte mehr erstellt werden, sondern alleine das Sammeln unserer Daten dafür sorgt, dass Profite generiert werden.
Ah, okay. Na gut, das funktioniert ja nicht nur in dem Bereich so, ne? Also wenn ich jetzt überlege, dass die, es ist ja alles, was so AI ist, wird ja benutzt, um Zukunft zu produzieren oder zu vorherzusagen. Also simpelste sind so Wettervorhersagen oder diese Radarbilder, das sind ja auch, generierte Bilder, das ist ja kein echtes Radarbild.
Ja. Das stimmt. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch in dem Kontext spannend, dass diese Zukunft, die da generiert wird, natürlich aus einer Vergangenheit generiert wird. Und in dem Projekt, was man jetzt hier beim Port sieht, sprechen wir ein bisschen darüber. Ich habe aber noch ein anderes Projekt letztes Jahr gemacht mit einem Voguing Collective und da sprechen wir noch viel expliziter darüber, dass sowas natürlich auch für eine Form von Algorithmic Bias führt. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein AI auf Datenbanken zugreift, die eine Firma, es gab da so einen Skandal mit Amazon zum Beispiel, dass Amazon alle Leute rausgekickt hat, die Women in ihrem CV drin stehen hatten, weil ein AI hat quasi entschieden, wer zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Und alle erfolgreichen Mitarbeiter der Firma haben halt nicht Women in ihrem CV drin stehen gehabt.
Nein, und da wurde, ach du Scheiße.
Und dann wurden alle Personen, die Women haben, erstmal nicht eingeladen, weil es war dann oft Women's College, bla bla bla.
Ja, oh
weil
nein.
Weil dieses Wort halt in erfolgreichen CVs vorher nicht zu finden war. Und das sind halt genau die Formen von Problemen, die halt diese Datenbanken, die quasi uns eine Zukunft herstellen, aber halt die Zukunft ist nicht blank, sondern die wird halt mit Dateien aus unserer Vergangenheit gefüttert.
Ja.
Und unsere Vergangenheit sieht halt ein bisschen scheel aus, was bestimmte Identitätsgruppen angeht.
Slightly scheel an manchen Stellen. Ja, ja. Aber dazu gibt es eine Videoarbeit im Port?
Also wir sprechen im Port über quasi die diese Werkzeuge, die Arbeit Tools for Comability, wenn man sie übersetzt, heißt sie Werkzeuge der Geselligkeit.
Mhm.
Und Evan Illich, das ist ein Kritiker aus den 70ern, auf den ich gestoßen bin durch Paul Gilroy, welcher ein Critical Race Scholar ist. Und die zwei haben mich am meisten beeinflusst für die Recherche zu der Arbeit, ähnlich wie Shoshana Zuboff, dass sie unsere Videoarbeit so ein bisschen eingeteilt haben. Was sind die Themen, über die wir sprechen?
Okay.
Das heißt, zum Beispiel ein paar der Themen sind von Evan Illich quasi inspiriert. Er hat in den 70ern diese Theorie aufgestellt, in der er Werkzeuge der Geselligkeit und Werkzeuge, die Menschen auseinandertreiben, alienaten.
Ah,
quasi.
Okay. Ja,
genau.
Ja, ja, okay, alles klar.
Und er hat damals schon gesagt, dass die Art und Weise, wie wir mit Technologie arbeiten, sorgt nicht dafür, dass wir unsere eigene Kreativität und unsere Unabhängigkeit unterstützen, sondern sie sorgt dafür, dass wir zu Sklaven dieser Objekte werden und zu Sklaven dieser Technologie. Als Beispiel nennt er zum Beispiel, dass das Fahrrad ein Werkzeug ist, was eine Person in ihrer Unabhängigkeit unterstützt und das Auto ein Werkzeug ist, was dafür gesorgt hat, dass wir ohne es nicht mehr leben können, weil wir nicht mehr zur Arbeit fahren können, unsere Kinder nicht mehr zur Schule bringen können, unsere Innenstädte nach denen und so weiter und so fort. Und er spricht aber auch über Werkzeuge, wie zum Beispiel den Medical Health Complex oder Schulen, also alle möglichen Formen von Werkzeugen, nicht nur Technologie an sich.
Mhm.
Und über die sprechen wir auch in Bezug auf Digitalisierung. Das heißt zum Beispiel, Aber spricht über Hate Speech und Social Media. Niamwati spricht darüber, wie Social Media, Niamwati ist Spiritual Healer, das heißt, sie hat eigentlich erst Psychologie studiert und dann als Adwoman gearbeitet und ist dann in Richtung Yoga, Reiki, andere Formen von alternativen Heilmethoden gegangen. Und sie spricht über generell die Schnittstelle von Social Media und Mental Health Issues, aber auch ihre eigenen Depressionen und Suizid-Erfahrungen über den pharmazeutischen Industriekomplex. Also all diese Dinge. Oder Lydia spricht darüber, wie Social Media ihre Migration aus dem Kongo nach Senegal geprägt hat. All diese kleinen Hacks, die Migration, kreative Produktion in den letzten 10 Jahren verändert und geprägt haben. Und ein paar der Teile in der Videoarbeit sind gestaged. Man sieht uns durch Dakar und die Petticoat in Senegal fahren. Und man hat auf der einen Seite so ein bisschen Music-Video-Vibes. Auf der anderen Seite hat man halt diese 360-Grad-Perspektive und die Gespräche mit den Leuten. Und dann sieht man auch mich konstant da drin rumhüpfen, was auch relativ wichtig ist. Dadurch, dass, ich meine, wir arbeiten jetzt als Team an einem Projekt seit 3-4 Jahren. Da wird man natürlich auch Freunde. Aber davor war es halt das erste Mal, dass ich im Senegal war. Das heißt, mein Blick ist halt sowas von nicht neutral. Ja. Und das war für mich auch ganz wichtig, quasi nicht so dieses typisch Dokumentarische, dass man denkt irgendwie so, ich bin jetzt der neutrale Autor, der jetzt hier ein Urteil schließen kann und nach einer Woche oder 2 Wochen dampfe ich hier ab und weiß jetzt, was ist das, dieses Senegal? Das kann ich nämlich nicht.
Du glaubst es zu wissen und probierst das dann auch zu erzählen.
Genau.
Ja.
Und das ist halt genauso das Gegenteil. Man sieht mich eigentlich die ganze Zeit und ist halt dadurch auch bewusst so, okay, auch wenn das in einem Team passiert ist und auch wenn so gut wie möglich versucht wird, irgendwie die horizontale Ebene in dem Team zu haben, bin ich halt schon so der tyrannische Despot am Ende, der den Scheiß zusammen editet.
Ja.
Und deswegen sieht man mich auch die ganze Zeit, um halt zu wissen, so okay, das ist jetzt, das versucht keine neutrale Perspektive zu sein, weil neutrale Perspektiven gibt's nicht.
Ja, okay, alles klar. Da, ja, guter Ansatz, ne? Neutrale Perspektiven gibt's nicht. Ja. Wäre ja auch, glaubt aber auch, glaube ich, keiner. Also das wird zwar immer so erzählt, aber ich glauben ja, tut das nicht wirklich jemand.
Ich habe im Sommer für die Financial Times gearbeitet und das war total spannend. Ich habe lange keinen Magazinsauftrag mehr gemacht, weil ich eher im White Cube hier Kunstkontext arbeite. Und da habe ich ein AfD-Kind fotografiert und das war für
ein
mich,
AfD-Kind?
Ja, 16-jähriger Vorsitzender der AfD in Erfurt. Und es wusste ich zuerst nicht, wusste, dass ich mit politisch engagierten Jugendlichen arbeiten werde. Ich wusste aber nicht, mit wem ich genau arbeiten werde. Und dann habe ich halt mitbekommen, okay, eins von den Kindern ist halt irgendwie großer AfD-Vorstand, was für mich super spannend war, weil ich so einer Person halt sonst nicht über den Weg laufen würde. Aber natürlich schon auch eine Art Frage so, wie gehe ich damit um? Ja.
Unvoreingenommen, haha.
So, unvoreingenommen, genau. Ich erstmal so, yalla Habib, lass mal Chai trinken. Nee, eben nicht. Dann habe ich von der Financial Times gesagt bekommen, ich soll bitte kein Bias dem Kind gegenüber haben und objektiv mit dem sein. Und manch also ich werde das Kind natürlich jetzt nicht schlecht behandeln, ist ein 16-jähriges Kind, aber auf jeden Fall habe ich einen Bias dem gegenüber und der hat mir auch einen Bias gegenüber.
Ja, ja, absolut.
Weil, unser erstes Gespräch war, dass er Migration in Deutschland verändern möchte.
Okay.
Und ja, natürlich ist es, also jetzt, es muss nicht so ein krasser Fall sein, wie dass jemand jetzt einer Partei angehört, die offensichtlich Hate Speech jeden Tag an den Tag bringt und offensichtlich zu Gewalttaten aufruft und Sachen sagt, wie dass alle Albaner Diebe sind und meinen, sie können als weiße Menschen N-Worte benutzen. Das muss es nicht sein, aber trotzdem denken halt viele im Fotografie-Kontext oder vor allen Dingen im Journalismus-Kontext, dass sie unbiased mit Menschen umgehen können. Und das ist halt total spannend, weil unser Wissen ist lokalisiert. Das kommt immer aus unserem Körper und aus unserer Geschichte.
Du, absolut. Es ist aber auch eine Form von, also meiner Meinung nach einfach eine simple Form von Bildung und Reflexion. Ja. Also wie reflektiert bin ich? Wie sehr überprüft man sich selber, wenn man merkt, ich habe gerade ein Vorurteil?
Ja.
Irgendwas, woher kommt das? Warum ist das so? Habe ich so viel Mut, mich dem zu stellen und zu sagen, okay, ich habe dieses Vorurteil, ich muss das jetzt gucken, ob das stimmt, ob ich da richtig liege oder ob das einfach Quatsch ist?
Auf jeden Fall.
So, und das ist ja immer der beste Weg, aber das ist halt auch ein langer Weg, ne? Bis man das versteht.
Und es ist natürlich auch wichtig, man sieht das ja auch dieses Jahr, es ist wichtig, dass wir Journalisten haben, die versuchen, objektiv an Themen ranzugehen, trotz ihrer Bias, die sie alle haben, weil wir sonst in einer Medienlandschaft enden, die mehr mit dem zu tun hat, was dieses Jahr so an 5G durch deine Blutvenen und QAnon und so weiter und so fort. Da wollen wir auch alle nicht landen.
Es gibt ja diesen journalistischen Grundsatz, ne? Mach dich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten.
Ja.
Das ist im Grunde ist das auch ganz richtig und das lässt sich ja relativ einfach umgehen, indem man einfach, klar, wenn du mit jemandem von der AfD meinetwegen sprechen musst, die machen halt so viel Scheiß und da reicht schon objektiv zu sein und einfach zu sagen, was die machen, um relativ deutlich zu machen, dass sie alles voll die Hampelmänner sind.
Ja.
Ich sag das jetzt so ein bisschen salopp,
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, also klar ist dann so die Form des Journalisten vielleicht nicht die, der sich hinstellt und sagt, das ist übrigens alles doof, sondern bei den meisten reicht es schon, einfach zu sagen, so ist es. Ja. Guckt's euch an. Also
Das stimmt. Wobei es natürlich schon auch die Frage ist dann, in welchem Kontext wird das gezeigt. Ne? Wenn das jetzt in einem Magazinkontext ist oder in Bezug auf eine Nachricht, ist das natürlich was anderes. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel im Kunstbereich zeigen würde, würde ich natürlich klarer dazu Meinung aufnehmen.
Aber da bist du aber auch in der Position der Künstlerin, die ja aus Prinzip irgendwie sich selber einbringt.
Ja.
Und das wäre ja, also im Bereich der Kunst, wenn wir das ganz allgemein jetzt mal ganz groß alles als Kunst ansehen, ja. Da würde ich gar nicht davon ausgehen, dass jemand versucht, objektiv zu sein. Ne, ja, das geht vielleicht bei Gegenständen.
Dokumentarkünstler, das zu einer gewissen Zeit noch von sich dachten.
Genau, es gab eine Zeit, wo war das gedacht? Es gab auch in den 20er Jahren, ne, die neue Sachlichkeit.
Ja, oder vor 10 Jahren in Dortmund, als wir zusammen studiert haben.
Ja. Oh, jetzt ist es raus.
Nicht du.
Nein, ich weiß. Nein, ist ja auch richtig. Ja. Und das ist ja auch ein hehres Ziel, was man haben kann. So, das ist immer die Frage, wie weit das geht und wie weit man sich dann selber von dieser Position der Künstlerin abgrenzt.
Und ob man das braucht, ist natürlich auch die Frage. Vielleicht brauchen wir einfach viele differenzierte Stimmen simultan und eine Single Story ist scheiße, aber deine Stimme kann ruhig eine Perspektive zeigen.
Nein, sollte. Ja. Also von mir aus sollte das alles Perspektive zeigen, weil dann auch mal oft die Grundmotivation der Künstlerin deutlicher wird, anstatt einfach nur so, ich sag da jetzt mal nichts zu, das ist alles ganz objektiv, dann ist mir manchmal schleierhaft, worum es geht. Aber jetzt kommen wir mal kurz zurück.
Genau, das geht ja auch ganz gut, weil dann sind wir eigentlich schon wieder da drin, warum ich dieses Projekt eigentlich gemacht habe.
Danke.
Und warum das nach Mannheim kommt. Und das ist auch, eigentlich fing das ganze Projekt nämlich damit an, dass ich total genervt war darüber, wie Migration eigentlich in Westeuropa immer dargestellt wird. Und abgesehen von dieser Idee, dieser Festung Europa, wo alle die ganze Zeit hinwollen und niemand will woanders leben, ist es so, dass zum Beispiel Migration auf dem Kontinent in Afrika meistens Binnenmigration ist. Ich glaube, 85% der Migration ist halt entweder von Stadt zu Land, von Land zu Stadt oder von anderen afrikanischen Ländern.
Mhm.
Und deswegen war das für mich total spannend zu schauen, so wie ist das eigentlich in einer Stadt, die auch multikulturell ist, die aber jetzt abseits des Westens multikulturell ist.
Aha.
Was für andere Modelle gibt es da? Es ist zum Beispiel so, dass du in Dakar arbeiten kannst, ohne einen Pass oder ein Visum zu haben. Es reicht, wenn du eine ID am Stisi hast.
Okay.
Und das ist natürlich auch schon total geil. Das macht halt eine Stadt viel fluider. Das heißt, du kannst auch mal für ein Jahr dahin und arbeiten und dann wieder woanders hingehen, ohne dass es halt so ein bürokratischer Hackmack ist.
Ja.
Und was dann auch total spannend für mich war, war die Idee von Paul Gilroy. Und zwar ist der hat The Black Atlantic geschrieben und hat quasi so den Atlantik als Raum wahrgenommen, dieser Nichtraum des Meeres.
Ja.
Aber was er auch gemacht hat, ist, dass er viele Theorien zu Konvivialität aufgestellt hat. Und diese Ideen der Konvivialität ist quasi eine Kritik des Multikulturellen. Während bei einem Multikulturellen gibt es eine Leitkultur, gibt es eine Dominanzkultur, der musst du dich anpassen, die musst du aufessen. Ist es so, dass das Konviviale sagt, dass da verschiedene Formen von Interdependenz entstehen. Und so arbeite ich auch als Künstlerin. Das heißt, ich versuche quasi die verschiedenen Medien im Raum und auch die verschiedenen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht in gewisse Dominanzen zu setzen, sondern dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, zum Beispiel die Materialien des Acryls findet man auch in der Skulptur wieder. Du arbeitest mit einer Person, die ist Yogalehrerin und das ist quasi genauso wichtig für dich, das Gespräch, wie die akademischen Sachen, die du liest dafür. Und genau diese Verflechtungen und das Aufbrechen von Hierarchien im Raum, aber auch konzeptuell, ist relativ zentral.
Okay, jetzt kommen wir ganz konkret mal zu der Ausstellung zurück. Also du hast einmal gesagt, man sieht eine Videoarbeit.
Genau.
Ne? Und in dieser Videoarbeit, was sehe ich? Da sehe ich euch.
Da siehst du uns. Euch. Siehst du Interviews mit dem Team.
Interviews, okay. Das sind Interviews, also Video-Interviews.
Nicht nur Interviews. Du siehst eine 360-Grad-Kamera, die durch Dakar geht.
Ja, okay.
Genau. Eine 360-Grad-Kamera, die durch Dakar und an der Petticoat entlang fährt, quasi, die ist immer in unseren Händen und man sieht uns auf Märkten, an Häusern chillen, in verschiedenen Situationen.
Aber immer während ihr euch unterhaltet und man kann euch folgen oder es ist eher auch so ein Beobachten?
Das sind so zwei Levels. Die Interviews sind auf einer zweiten Ebene eingefahren quasi.
Ah.
Also man sieht auf der einen Seite uns mit der Kamera unterwegs und dann schweben Sachen, die auf dem Greenscreen gefilmt worden sind, quasi auf einer zweiten Ebene durch diese 360-Grad-Arbeit.
Okay, okay, okay.
Und man sieht auch ganz kurz Mark Zuckerberg, unseren liebsten Tech-Bro.
Ja, Metaverse.
Metaverse, Metaboy. Sieht man, wie er vor dem Hurricane in Puerto Rico steht und sagt... Virtual Reality is so magic because now you really can be in a space. Look at all the damage that is done here. Und das ist natürlich ein geiler Moment, weil das natürlich über so eins der zentralen Themen der Fotografie spricht. Voyeurismus, mhm. den anderen sich anschauen, das Leiden des anderen sehen.
Oh ja, und altes sagt, Thema.
Altes Thema, aber immer wieder fresh. Sagt mein guter Freund Thibaut, nobody got time for your disaster porn fetish, Mark.
Yeah.
Und das ist natürlich auch so eine der Fragen, die mich beschäftigt hat. Was passiert eigentlich, wenn so ein Werkzeug wie Fotografie auf einmal 360 Grad wird? Was für positive Möglichkeiten hat das? Was für negative Möglichkeiten hat das? Und wenn diese 360 Grad dann auf einmal Konsumertechnologie werden?
Ja.
Weil wir haben mit einer GoPro gefilmt. Das heißt, billiges Teil, 500 Euro.
Das findest du billig?
Naja, wenn du dir mal eine 360-Grad-Kamera ja, okay. vor 10 Jahren gekauft hättest, dann hättest du da zwei Nullen vielleicht dranhängen können. Oder zumindest eine. Und die Teile kosten mittlerweile, glaube ich, kriegst du die sogar für 150 oder 100
ja,
Euro.
Dass es gibt so ja schon so Nachbauten und so
genau,
Kram, ne, die alle das Gleiche machen.
Die du so aufs Telefon stecken
ja,
kannst.
Genau.
Und wo dann sich die Tech-Bros erhofft haben, dass es die große, wie nennt man das, die große Social-Media-Revolution wird in 360 Grad. Ist bis jetzt natürlich noch nicht ganz passiert.
Aber es gab zwischendurch mal so einen Moment, wo du plötzlich alles in so 360 Grad Dingern angehört. Das ist ein bisschen weg wieder, habe ich das Gefühl.
Ist ein bisschen weggegangen,
oder?
Ja.
Ist das wieder ein bisschen weg?
Es ist wieder ein bisschen weggegangen. Vielleicht kommt es nochmal wieder. Ich meine, es gibt ja immer wieder so kleine Trends, die unser Sehen kurz verändern. Und dann ist es ähnlich wie mit diesen... eine Zeit lang hatten alle diese algorithmischen Bilder, die da aus der Google-Sleep-Suche zusammengekramt worden sind und so ultra creepy aussahen. Die sind auch wieder ein bisschen weggegangen.
Ja, kommt auch alles wieder.
Kommt alles wieder. Ich habe auch vergessen, nach meinem Art kunsthistorischen Double zu suchen. Ich weiß noch, eine Zeit lang hatte jeder auf einmal durch Googles Bildersuche sein kunsthistorisches Double.
Hast du nicht gemacht?
Nein, ich habe es vergessen.
Okay, das heißt, wir gucken uns gleich im Port an. Videoarbeiten, Skulpturen.
Aus Acryl, aus Metall, aus Textil.
Okay, und ne, wir reden ja jetzt im Grunde über eine Fotobiennale.
Ja.
Und du selber sagst ja von dir selber, du würdest dich eher so Hito Steil-mäßig Lens-Based Artist nennen.
Ja.
Wie viel klassische Fotografie, also der klassische Fotonerd, der jetzt zur Biennale kommt, was glaubst du, was der denkt, wenn er in die Ausstellung geht? Oha, was ist denn hier los?
Also es ist schwierig, in Leuten drin zu stecken. Ich glaube, ich habe immer wieder ein paar Fotonerds gefunden, die das ganz geil finden. Ich habe auch immer wieder ein paar gefunden, die denken, dass ich einen am Brett habe und nicht mit Photoshop umgehen kann.
Oder sehr gut.
Aber sind gut, auf jeden Fall. Und das kommt ja auch davon. Ich weiß noch, ich war mal in Aal, da war ich, glaube ich, irgendwie 19 oder 20 oder so. Und dann habe ich so einem älteren Herren mein Portfolio gezeigt. Und dann guckt er mich so an und sagt so, wow, this is technically not bad. It looks really good. You can actually do good photographs. Und ich war so, ja, ich sehe jung und dumm aus, aber ich kann eigentlich mit Technologie umgehen. Und dieses Paternalistische hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwie angefangen habe, so dieses Bad Photoshopping und diese Arten und Weisen des Glitchens irgendwie mehr hervorzuheben.
Aber findest du, dass es Bad Photoshopping ist? Nur weil es nicht irgendeinem Konsens entspricht, wie Dinge auszusehen haben? Ich habe eher das Gefühl, wenn man sich deine Arbeiten anguckt, dass das schon sehr, dass das alles sehr bewusst produziert ist und dass das so aussehen soll, wie es aussieht und dass dann der Glitch auch halt der Glitch ist.
Ja.
Das würde ich nicht als Bad Photoshopping nennen, sondern eher als sehr konzentriertes Arbeiten daran. Also es sieht konzentriert aus und nach etwas, was du willst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist gut zu hören, aber das kommt natürlich auch von jemandem, der ein geschultes Auge hat und der sich auch seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt.
Das war auch eigentlich nur Fishing for Compliments.
Fishing for Compliments, nice. hat geklappt.
Ja, sehr gut.
Aber
ciao, Anna.
Mach's gut, Jala. Abgesehen davon... es ist natürlich so, dass auf einmal irgendwie ist so ein Stempel, wo der Kopf von einer Person wieder halb auftaucht oder solche Dinge. Das, was irgendwie auf den ersten Blick erstmal aussehen kann wie ein Fehler, wenn man sich das anschaut.
Ja,
das,
wir reden aber dann ja nicht von einem Publikum, was sich das anschaut, im besten Falle, was das als Fehler erkennt, sondern was, dass ich sehr bewusst sein müsste eigentlich, wenn ich in eine Ausstellung gehe und mir ein Kunstwerk von egal wem anschaue. Ja. Dann ist das alles, was da passiert, so auch gewollt. Lust,
ja.
So auch gewollt und so auch gedacht. Ganz am Ende ist es einfach so, okay, der oder diejenige hat sich dabei irgendwas gedacht. Es folgt irgendeinem Impuls, entweder einem konzeptuellen Impuls oder einem emotionalen Impuls. Mhm. Und dann ist das so, dann ist das nicht bad, sondern gewollt. Und alles, was gewollt ist, kann ja nicht schlecht sein. Das klingt jetzt sehr allgemein. Das klingt so Fotobuchlehre.
Das klingt wie mein Vater. Anna, wenn ich jemals einen Fehler gemacht hätte... Nee, geht nicht, weil hätte ich besser gewusst, hätte ich den Fehler nicht gemacht.
Ja, genau. Ja. So klingt das. So war es gar nicht so richtig gemeint.
War gar nicht so richtig gemeint. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich mag trotzdem diesen Begriff des Bad Photoshopping,
ja.
Weil es natürlich auch was mit Schnittstellen von Hoch- und Massenkultur zu tun
ja,
hat.
Ja, absolut, absolut.
Die für meine Arbeit generell wichtig sind. Das heißt, irgendwie so eine Form von Lo-Fi-Ästhetik, die in meiner Arbeit drin ist, die kommt natürlich auch aus einer bewussten Entscheidung. Zum Beispiel jetzt vor der Ausstellung hier in Mannheim hatte ich bis Ende Januar eine Ausstellung, die auch eine Kollaboration war in Berlin, in meiner Galerie KOW. Und da ist es so gewesen, dass ich das gesamte Produktionsbudget eher dafür ausgegeben habe, um mit meinem Team zu arbeiten, durch gewisse Orte zu fliegen und dann die Materialien quasi, ich nenne das oft Precarious Assemblage, also quasi prekäre Materialien.
Precarious Assemblage? Hast du dir das selber ausgedacht?
Assemblage.
Hast du dir das selber ausgedacht?
Hast du ausgedacht, ja.
Geil,
oder?
Ja, klingt ganz gut eigentlich.
Ja, auf jeden Fall, weil wir alle prekär sind, war prekäre Kunstarbeiter, dann... Prekäre Kulturarbeiter.
Innen.
Genau. Ich arbeite ja meistens irgendwie im globalen Süden. Da macht der ganze Kulturarbeiterspaß noch mal ein bisschen mehr Prekarität dazu. Mhm. Das ist für mich auch in der Arbeit in Dakar zentral gewesen. So, die Materialien, die man in der Ausstellung sieht, sind irgendwie vom ganzen Glob zusammen migriert. Ob das jetzt Stoffe sind, wo man irgendwie in Europa denkt, okay, das ist ein West African Wax Fabric, aber der ist eigentlich in China produziert worden und wird dann irgendwie nach Senegal eingeflogen.
Ja, okay.
Oder Plastikrollen, die dann zu Skulpturen verarbeitet worden sind, ist dann eine Lo-Fi-Ästhetik, die natürlich auch aus dem Bewussten steht, so worin... Wie verteile ich meine Budgets?
Ja. Okay. So, wir sind jetzt gleich da.
Ja.
Und kannst du einmal für alle, die bis jetzt gehört haben und jetzt vorm Port stehen, worum geht es in der Ausstellung? Einmal abschließend.
In der Ausstellung Tools for Conviviality geht es darum, Migration und Digitalisierung zu hinterfragen und horizontale Hierarchien aus Liebe und Fürsorge mit seinen Mitarbeitern zu schaffen.
Boah, danke für diesen Satz. Anna, schöner Spaziergang war das.
War total sweet. Ich bedanke mich für deine Zeit und für alle Leute, die zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es soll nämlich auch, natürlich ist diese Ausstellung eine Kritik, aber eine Kritik, die auch Spaß machen soll und die dazu anregen soll, diesen Spaß in seinen Alltag hineinzutragen.
Ja, und einfach vielleicht mal verstehen, worum es geht. Einfach sich da mal so reinfühlen. Wenn man vorher was lesen muss, da muss man halt vorher mal was lesen, um das zu verstehen. Vielleicht haben wir dem Ganzen ein bisschen geholfen jetzt. Dass man es einfacher versteht, ohne viel zu lesen.
Ja.
Ansonsten einfach wirken lassen. Also auch viel Emotion.
Viel Emotion, genau.
Anna, herzlichen Dank. Gefreut.